Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Donnerstag, der 7. November 2024, kurz vor 11 Uhr am Vormittag. Und es ist natürlich eine ungewöhnliche Zeit. Normalerweise kommt dieser Podcast ja immer am Montag. Aber diesen Montag habe ich mich eben schon ein bisschen auf die anstehende Woche vorbereiten müssen. Und in der erscheint dann auch oder schreibe ich dann auch die neue Ausgabe des Total Return Börsenbrief, die dann eben Anfang nächster Woche erscheint. So rum ist es richtig. Und deswegen fehlte mir am Montag auch ein bisschen die Zeit. Jetzt rückblickend muss man aber sagen, war es nicht so ganz falsch, den Podcast am Montag erst einmal ausfallen zu lassen. Eigentlich wollte ich ihn dann am Dienstag nachholen, aber da überschlugen sich die Ereignisse zunächst, die US-Präsidentschaftswahl, die Donald Trump, man kann ja schon aus meiner Sicht sagen, erwartungsgemäß gewinnen konnte. Ich hatte dazu mich ja auch zuletzt in meinen YouTube-Videos geäußert. An dieser Stelle empfehle ich dann auch gerne mal einen Blick auf meinen YouTube-Kanal und diesen natürlich zu abonnieren sowie die Glocke zu aktivieren. Aber dann gestern Abend ging es natürlich noch einmal richtig rund, auch hier in Deutschland, denn die ohnehin defekte Ampel in Berlin, die hat sich dann auch noch mal komplett selbst zerlegt. Zunächst hat Christian Lindner dem Bundeskanzler wohl vorgeschlagen, Neuwahlen anzustreben und das Ganze geordnet zu machen. Das hat dieser abgelehnt, nur um ihn dann wenige Minuten später zu feuern und damit dann ja ein relativ unkontrolliertes Platzen der Regierung herbeizuführen. Hinzu kommt, der Herr Scholz möchte erst im Januar, genau gesagt am 15. Januar, die Vertrauensfrage stellen. Und da gibt es heute natürlich insbesondere aus der Opposition massive Kritik, die ich in diesem Sinne auch teile. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan der Opposition. Da muss man sagen, die Probleme, die Deutschland hat, die wurden natürlich von der Ampel nicht gelöst, sondern verschärft. Und insofern muss man der FDP da noch, wenn man ihr auch ein schlechtes Zeugnis ausstellen muss, sagen, dass sie vielleicht noch das Allerschlimmste an Schnapsideen verhindert hat. Nichtsdestotrotz, Lindner hat ja mal gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und die Ampel war mit Sicherheit eine grottenschlechte Regierung. Und das muss man auch sagen, die Vorgängerregierung Merkel, über 16 Jahre in verschiedenen Variationen, das war ja schon eine grauenhafte Regierung. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das noch toppen kann, dass man noch schlechter sein kann, aber der Herr Scholz mit seiner Ampel hat das nun bewiesen. Was man auch sagen muss, wenn es immer wieder Kritik, insbesondere aus der SPD gibt, dass in Deutschland die Investitionen verschlafen worden seien in den letzten 10, 15, 20 Jahren, hauptsächlich unter Merkel, dann ist das auf der einen Seite richtig und die Kritik an Merkel ist auch absolut berechtigt. Allerdings muss man eben auch sehen, in 12 dieser 16 Jahre hat Frau Merkel mit der SPD zusammen regiert. Die Finanzminister waren meistens Sozialdemokraten. Man erinnert sich ja vielleicht noch an den Herrn Steinbrück, glaube ich, hieß er. Und später dann eben an Olaf Scholz. Und da muss man eben sagen, es gab damals das Mantra dieser schwarzen Null und das zu einem Zeitpunkt, wo das völliger Humbug war, denn als wir in Europa aufgrund der Geldpolitik der EZB sogar Negativzinsen hatten, da hätte die Bundesregierung, wie gesagt, da noch unter Führung von Merkel, sich massiv verschulden müssen und da hätte man dann investieren müssen. Man hätte also diese Schulden nicht nehmen dürfen für den ganzen Quatsch mit dem Bürgergeld, den man jetzt in der Ampel dann gemacht hat. Oder für irgendwelche Kühlschränke bei den Eskimos, Hauptsache klimafreundlich so ungefähr, zu finanzieren oder zu subventionieren. Sondern man hätte eben sich massiv verschulden müssen und das massiv dann in die Infrastruktur investieren müssen, in Autobahnen, in Brücken, in auch die Bahn, obwohl ich ja selber kein großer Fan der Bahn bin. Und natürlich in Kindergärten, Schulen, Grundschulen, aber auch weiterführende Schulen, Gymnasien, Universitäten, natürlich auch in die ganzen Netze, Mobilfunknetz und so weiter. Und hätte man das getan, dann würde Deutschland heute deutlich besser dastehen. Wir hätten sicherlich mehr Schulden, aber die hätten wir dann auch zu Null oder sogar Negativzinsen aufgenommen. Und wenn ich dann oftmals höre, dass das ja Quatsch sei, denn hätte man sich damals verschuldet, dann hätte man diese negativen Zinsen ja nicht gehabt. Da muss man sagen, Österreich beispielsweise hat das Gegenteil bewiesen, denn die haben 200-jährige Anleihen ausgegeben. Das heißt, da hat sich der Staat auf Sicht von 100 Jahren verschuldet. Also erst in 100 Jahren muss er das Geld zurückbezahlen und das zu wirklich mehr oder weniger quasi Nullzinsen. Und wenn man dann noch sieht, dass natürlich über 100 Jahre, selbst bei niedrigster Inflation, der Zinseszinseffekt spielt da rein, das Geld doch sehr stark entwertet, dann muss man sagen, dann haben die Österreicher das sehr, sehr clever gemacht. Ob sie das Geld da jetzt besonders clever auch investieren, das sei ja mal dahingestellt. Aber zumindest haben sie sich hier in der Finanzierung sehr, sehr gut angestellt. Ja, das dazu. Und weiter möchte ich da in Sachen Politik auch nicht gehen, denn es gibt natürlich viel wichtigere Dinge und insbesondere die Wahl von Trump, die hat gestern natürlich zu Freude an der Börse geführt. Es ging in allen US-amerikanischen Indizes deutlich nach oben und allen voran ist natürlich der Dow Jones um mehr als 1500 Punkte nach oben geschossen, hat damit alle charttechnischen Hürden erst einmal wieder aus dem Weg geräumt, notiert knapp unter 44.000. Und ich hatte es ja schon vor längerer Zeit gesagt, dass prinzipiell hier der Weg in Richtung zunächst mal 44.000 bis 45.000 frei ist. Das ist ja jetzt nicht mehr so weit hin nach dem gestrigen Sprung. Aber letztendlich dann auch noch Kurse von 48.000 bis 50.000 Punkten auf dem Fahrplan stehen. Und lustigerweise, als ich das im, glaube ich, Juni oder Juli geschrieben hatte, gab es im freien Stream massive Kritik. Ich würde die Leute in den Markt locken und der stehe doch vor einem Crash. Richtig ist, dass es dann Anfang August aufgrund der Situation in Japan ja so einen kurzen Downer gab, quasi so eine Art Flash-Crash. Aus meiner Sicht war das eigentlich eine Korrektur, aber gut. Und inzwischen hat sich das Ganze aber wieder beruhigt und wir streben deutlich nach oben. Und wer sich im Anfang August da nicht hat rausschütteln lassen, der sollte nun eigentlich auf starken Gewinnen sitzen. Das Problem an der Kritik in dem Stream, und deswegen habe ich den User, der diese geäußert hat, am Ende auch sperren müssen, war halt, grundsätzlich kann man mir ja vieles vorwerfen und auch schreiben, ja, du lockst die Leute in den Markt und ich gehe ja davon aus, dass der fällt und wir stehen vor einem Crash. Das ist alles Meinung und das ist auch aus meiner Sicht zulässig. Nur, wenn mir dann unterstellt würde, ich würde unseriöserweise Leute in den Markt locken, um die da irgendwie abzuziehen oder für Verluste bei denen zu sorgen, dann muss ich das ganz klar von mir weisen und das kann ich dann auch so nicht stehen lassen, denn ich habe nichts davon. Wenn ihr Geld verliert, im Gegenteil, ist es besser für mich, wenn ihr Geld gewinnt, denn dann gewinne ich euer Vertrauen und ihr hört weiter Podcasts, schaut Videos oder abonniert vielleicht sogar einen meiner Dienste. Also insofern, Kritik, sachliche Kritik, konstruktive Kritik, auch hier in diesem Podcast, ist immer gerne gesehen und gehört, aber bitte nicht solchen Schwachsinn, teilweise dann auch mit persönlichen Beleidigungen, sondern wie gesagt, konstruktiv und dann kann das auch gerne stehen bleiben und dann gehe ich auch gerne in eine sachliche Diskussion. Aber wenn man mir da irgendwelche Vorwürfe macht oder mit Beleidigungen arbeitet, ja, das führt dann zu nicht viel. Ja, ansonsten nochmal zurück zur Trump-Wahl. Die hat natürlich, wie gesagt, dafür gesorgt, dass US-Aktien gestern durch die Decke geschossen sind. Hingegen, weil Trump ja auch viel mit Zöllen operieren will, ging es dem DAX erst einmal nicht gut. Der feiert dann heute aber wohl das baldige Ampelende, beziehungsweise die Ampel ist ja zu Ende, aber Scholz will ja noch bis 15. Januar weiter wursteln, was eigentlich auch schon wieder eine Frechheit ist. Und auch die Kryptos gingen natürlich durch die Decke, allen voran zunächst mal der Bitcoin, der neue Allzeithochs gemacht hat. Aktuell befindet er sich so im Bereich um 75.000 Dollar, das ist auch natürlich nahe Allzeithoch, aber es gibt leichte Gewinnmitnahmen. Prinzipiell glaube ich aber, es kann zwar im Zuge eines Pullbacks durchaus auch nochmal in Richtung 73.500, 74.000 Dollar zurückgehen, aber grundsätzlich ist der Weg nach oben frei, zunächst mal in Richtung 80.000 bis 82.000 und letztendlich dann 90.000 Dollar. Da dürfte es dann wieder eine Konsolidierung geben und später sehen wir dann sicherlich auch sechsstellige Kurse auf Dollarbasis. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn sich irgendwie auch nur abzeichnen sollte, dass Donald Trump die Pläne in Sachen Bitcoin, die er da vorgelegt hat, umsetzen kann und auch will. Denn er hat ja im Vorfeld gesagt, dass er gerne ähnlich wie die Goldreserven in den USA auch eine Art Bitcoin-Reserve anlegen würde. Der US-Staat soll also in Bitcoin investieren, soll diese hodeln. Und er hoffte, dass der dann über die nächsten Jahre, 20, 30 Jahre stark steigt, vielleicht in Richtung einer Million und mehr. Eine Million war ja auch immer mein langfristiges Kursziel bis etwa 2035, frühestens 2030. Und dann könne der Staat einen großen Teil seiner Schulden eben durch Bitcoin begleichen. Ob das dann alles, wie gesagt, so umgesetzt wird, muss man sehen. Ob das am Ende auch aufgeht, muss man sehen. Aber das war zumindest, oder es sind schon zumindest mal sehr, sehr positive Pläne, was den Bitcoin angeht, aber auch der gesamte Kryptomarkt wird natürlich jetzt immer mehr nach oben gezogen. Zunächst war es der Bitcoin, inzwischen zieht sogar der zuletzt relativ schwache Ether nach, steht mittlerweile über 2.800 Dollar und insofern können sich die Kryptorianer, die Kryptonauten oder wie auch immer ihr euch dann bezeichnen möchtet, derzeit sehr, sehr freuen. Ja, bevor ich dann gleich die einzelnen Indizes und die Gewinner und Verlierer so ein bisschen durchgehe, wobei das heute im Schnelldurchlauf gemacht wird, weil wir ja auch im aktiven Handel sind und das dann auch immer ein bisschen hin und her springen wird, möchte ich aber erst einmal auf heute Abend noch zu sprechen kommen. Denn normalerweise hat die Federal Reserve ja so alle 6 Wochen eine FOMC, eine Offenmarktausschusssitzung und beschließt da über die Zinsentwicklung in den USA. Normalerweise beginnt diese Sitzung immer Dienstag und endet dann eben am Mittwoch mit Verkündung der Entscheidung und der Pressekonferenz. ja, zu eben jener Entscheidung. Jetzt standen an diesem Dienstag die US-Wahlen auf dem Programm und deswegen außergewöhnlich. Die Sitzung diesmal hat am gestrigen Mittwoch begonnen und endet dann am heutigen Donnerstag. Und dementsprechend bekommen wir dann heute Abend auch die Leitzinsentscheidung aus den USA. Ja, zuletzt sind die Renditen an den Anleihemärkten nach oben gegangen. Das war aber nicht unbedingt auf Donald Trump zurückzuführen. Sicherlich der eine oder andere hat auch da auf ihn spekuliert und am Ende dann ja auch recht bekommen. Aber dann hätte die Entwicklung da vielleicht auch noch ein bisschen exzessiver aussehen müssen. Der Hintergrund, warum die Renditen angesprungen sind, der dürfte eher darin liegen, dass wir eben zuletzt Wirtschaftsdaten bekommen haben, die darauf hindeuten, dass zum einen die US-Wirtschaft weiterhin relativ solide immer noch wächst und zum anderen die Inflation zwar lange Zeit zurückgegangen ist, aber jetzt so langsam wohl auch einen Boden gefunden hat und nach oben dreht. Und das sieht man nicht unbedingt an den offiziellen Daten, die meistens ein bisschen hinterherhinken, sondern insbesondere, wenn man sich Trueflation anschaut. Trueflation hatte ja vor ein paar Wochen sogar mal eine Inflationsrate in den USA von relativ genau 1%, ich glaube 1,01% gemessen. Mittlerweile ist sie da wieder deutlich gestiegen und die versuchen es ja, Realtime zu messen. Inwiefern das dann immer gelingt, sei dahingestellt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Das heißt, irgendwo zwischen den Daten, die offiziell eben herausgegeben werden, die meistens ein bisschen hinterherhinken, und eben dieser, ja, nahezu Realtime-Messung. Und wie gesagt, die Federal Reserve hat zuletzt ja auch noch schon einmal die Zinsen gesenkt in einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Und jetzt hat die Inflation wieder ein bisschen angezogen und das hat natürlich dann einige Marktteilnehmer nervös gemacht und dementsprechend die Renditen an den Anleihemärkten angezogen. Jetzt kommt hinzu, Donald Trump ist natürlich jemand, er hat sich ja selbst mal, glaube ich, als Schuldenkönig bezeichnet, der eher mit Geld um sich werfen wird. Und das dürfte dann eher auch die Renditen stützen. Das heißt, die Anleihekurse, ja, zumindest in Schach halten. Auf der anderen Seite möchte er aber auch Elon Musk, der ihn ja auch im Wahlkampf massiv unterstützt hat, ja, mit der Aufgabe betrauen, für eine effizientere Verwaltung in den USA zu sorgen. Und da steht dann, ja, unter anderem auf dem Programm, ob das am Ende, wie gesagt, immer alles komplett umgesetzt wird, sei dahingestellt, dass man bis zu 2 Billionen US-Dollar einsparen will, indem man eben Regularien abschafft und die Beamten, die das dann eben alles prüfen müssen. Also ein Programm, was auch in Deutschland sicherlich mal sehr angemessen wäre und was die FDP zuletzt ja auch angeregt hatte, dass das umgesetzt wird, was dann letztendlich ja zum Bruch der Ampel geführt hat. Ja, wenn das alles so kommt, muss man sagen, die Forecaster sehen die US-Schulden, die ja ohnehin schon sehr, sehr hoch sind, weiter exzessiv steigen. Wenn aber auf der anderen Seite eben diese Einsparungen auch kommen im Beamtenapparat, dann sind die vielleicht auch ein bisschen zu pessimistisch, das muss man sehen. Auch muss man sehen, der Forecast für Kamala Harris, der sah ein bisschen in Anführungszeichen besser aus. Da wären die Schulden zwar auch weiter gestiegen, aber nicht so exzessiv. Hier muss man aber sagen, das lag auch daran, dass sie gerne Steuererhöhungen durchgesetzt hätte. Und die Frage wäre halt gewesen, wenn sie denn jetzt Präsidentin geworden wäre, ob sie die überhaupt durchs Parlament bekommen hätte. Denn Senat und Repräsentantenhaus dürfte ja auch auf Seiten der Republikaner liegen. Das heißt, selbst wenn Kamala Harris jetzt Präsidentin geworden wäre, aber das andere politische Geschehen wäre so, wie es eben jetzt ist, dann wäre das schwierig geworden. Das ist dann auch ein großer Vorteil, ein Trumpf für Trump, wenn man so will. Denn der kann aufgrund der Tatsache, dass eben Repräsentantenhaus und Senat in Hand der Republikaner sind, jetzt quasi so ein bisschen durchregieren. Und das gibt dann zumindest Hoffnung, dass er die Pläne in Sachen Bitcoin-Strategie der US-Regierung, dass er auch die Pläne in Sachen, ja, Regularien zurückfahren, Beamtenapparat zurückfahren, dass er die dann eben auch umsetzen kann. Fakt ist, an den US-Anleihemärkten ging es gestern mit den Renditen sogar am Ende etwas zurück. Aktuell stehen wir bei den Zweijährigen bei einer Rendite von 4,24%, die Zehnjährigen 4,43 knapp. Da muss man auch sagen, diese Anomalie, die es hier zwischenzeitlich ja lange Zeit gab, die ist mittlerweile wieder deutlich aufgelöst. Das ist auf der anderen Seite allerdings auch ein Problem in der Hinsicht, dass zwar, wenn diese Anomalie auftritt, das immer ein Zeichen dafür ist, dass eine Rezession ansteht, die aber kommt in der Regel immer erst, wenn sich das Ganze wieder normalisiert hat. Und wir hatten jetzt, glaube ich, mehr als 2 Jahre diese Anomalie und seit einigen Wochen hat die sich aufgelöst und das würde jetzt bedeuten, dass wir quasi auf eine Rezession zusteuern. Und auch wenn man das in den aktuellen Daten kaum oder gar nicht sieht, muss man sagen, es gibt doch durchaus das ein oder andere, ja, in der US-Wirtschaft, was nicht so rund läuft, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Der Arbeitsmarkt beispielsweise, der kühlt doch nach wie vor ab. Und deswegen muss man mal schauen, wie sich das Ganze am Ende auflöst. Nichts Genaues weiß man nicht. Und zuletzt, muss man ja sagen, lagen alle Volkswirtschaftler mit der Einschätzung der US-Konjunktur eigentlich falsch. Kann also sein, dass es zu einer Rezession kommt, kann aber auch sein, dass es nicht dazu kommt. Wenn es dazu kommt, muss man auch sehen, ob diese Stärke ausfällt oder ob es nur ein Rezessionchen wird. Allerdings muss man auch sagen, man kann daraus nicht unbedingt Rückschlüsse auf den Aktienmarkt ziehen. Klar, bei einer Weltwirtschaftskrise wie 1929 haben wir auch einbrechende Aktienmärkte gesehen, aber beispielsweise im Jahr 2000 bei der Dotcom-Bubble, da gab es eigentlich eher ein Rezessionchen und trotzdem hat die Nasdaq teilweise minus 80% dann verloren, weil eben die Bewertungen zuvor aus dem Ruder gelaufen sind. Generell sehe ich den US-Markt derzeit nicht so kritisch wie im Jahr 2000, das muss man ganz klar sagen. Die Bewertungen sind zwar hoch, aber nicht derart exorbitant, wie das damals war. Hinzu kommt, dass die Bewertungen durch Milliardengewinne auch unterlegt sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, Donald Trump ist jetzt nicht unbedingt der größte Fan beispielsweise von Google, die ja zu Alphabet gehören, weil er sich von denen auch so ein bisschen benachteiligt fühlt, wenn man da je nachdem, was man da in die Google-Suche eingegeben hat und so weiter, oder dass man ihn da teilweise gecancelt hat aus seiner Sicht. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass hier gegen Google läuft ja ohnehin so eine Art Kartellverfahren, dass das unter Trump verstärkt läuft. Also da muss man auch genau schauen im Tech-Sektor. Gestern wurde mehr oder weniger alles hochgekauft, eine Amazon, eine Alphabet und so weiter. Aber da muss man sehen, wie gesagt, Alphabet, da hat er teilweise persönliche Probleme und in der Vergangenheit hat er sich auch mit Jeff Bezos so ein bisschen in der Wolle gehabt. Das könnte dann auch auf Amazon abfärben. Allerdings muss man sagen, zuletzt scheinen die beiden sich ja angenähert zu haben und die Washington Post hat ja quasi auf Anweisung von Jeff Bezos dann auch keine Wahlempfehlung ausgesprochen. Wie gesagt, am US-Anleihenmarkt die Situation noch relativ ruhig und aufgrund der kurzfristig etwas zurückgelaufenen Renditen wurde der Aktienmarkt auch von da unterstützt. Jetzt die Frage, was erwarten die Marktteilnehmer? Und da ist die Situation für heute Abend relativ eindeutig. Man hat ja zeitweise einen weiteren großen Zinsschritt erwartet, um 50 Basispunkte. Und das ist mittlerweile vom Tisch. Aber man hat sich ganz klar festgelegt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,9% sollen die US-Leitzinsen heute Abend um 25 Basispunkte gesenkt werden. Und die Federal Reserve bzw. der FOMC ist zuletzt immer dem FedWatch-Tool, wenn man so will, gefolgt. Also das, was die Marktteilnehmer erwartet haben. Man hat teilweise im Vorfeld versucht, die Erwartungen zu beeinflussen. Gerade beim letzten Mal, da war ja lange eher ein 25-Basispunkte-Schritt erwartet worden nach unten. Und dann kurz vorher gab es dann einen Artikel im Wall Street Journal und der hat die Erwartungen dann in Richtung 50 Basispunkte gelenkt. Und das hat die Fed dann am Ende auch beliefert. Für heute Abend 25 Basispunkte, dann nächste Sitzung, die letzte des Jahres am 18. Dezember. Und erstaunlicherweise muss man sagen, sieht die Verteilung der Erwartungen beim CME FedWatch-Tool dort wie folgt aus. 28,4% erwarten, dass im Dezember nichts passiert, dass wir also eine Zinspause oder eine Pause bei den Zinssenkungen sehen. Aber 70,8% und damit die klare Mehrheit erwartet weitere 25 Basispunkte nach unten, wohingegen 0,8% 50 Basispunkte nach unten erwarten. Also Stand heute muss man sagen, heute ist relativ klar, 25 Basispunkte wird es nach unten gehen. Ob das im Dezember dann nochmal der Fall sein wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Stand heute ist die Wahrscheinlichkeit dafür aber relativ hoch. Ja, aber ebenso hoch ist die Wahrscheinlichkeit dann dafür, dass auf der ersten Sitzung des neuen Jahres, Ende Januar, 29. Januar, ja, das Ergebnis, wie gesagt, ist immer zwei Tage, also am 28. beginnt die Sitzung dann schon. Da soll dann der Leitzins mehr oder weniger, wenn er denn jetzt tatsächlich zweimal um 25 Basispunkte noch gesenkt wird, da soll er dann konstant bleiben und dann muss man halt schauen, die übernächste oder die zweite Sitzung des Jahres 2025, die findet am 18. und 19. März statt mit der Entscheidung. Am 19. März, Stand heute, würde es dann doch wieder 25 Basispunkte nach unten gehen, aber das ist so weit in der Zukunft von heute an gesehen, dass das natürlich noch alles andere als sicher ist. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich soweit auf dem neuesten Stand in Sachen Politik, in Sachen Geldpolitik und damit können wir dann jetzt auch mal zu den Märkten kommen. Und hier der deutsche Markt, der aktuell sich ja wie gesagt im aktiven Handel befindet. Hier haben wir den DAX derzeit im Plus mit 233,61 Punkten oder 1,23%, so im Bereich 19.275. Schwankt natürlich immer ein bisschen, weil wir uns aktuell im aktiven Handel befinden. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite sehen wir heute E.ON, Fresenius und Siemens Energy. Da muss man sagen, alle drei Aktien sind zuletzt relativ stabil gewesen, beziehungsweise teilweise, was Fresenius und Siemens Energy angeht, deutlicher gestiegen. Deswegen hier sicherlich ein paar Gewinnmitnahmen. Bei Siemens Energy kommt natürlich noch hinzu, die Grünen in der Regierung sind natürlich immer in Sachen regenerative Energien unterwegs. Und wenn diese Regierung jetzt platzt und in Zukunft vielleicht die Grünen sogar nicht mehr Teil der Bundesregierung dann sind, dann ist das natürlich für Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien schlecht. Hinzu, auch Trump ist nicht der größte Fan davon, er schützt aber den Markt, das muss man sagen. Deswegen hatte ich mich zuletzt ja auch positiv zu First Solar geäußert und gestern hatte man auch die Chance, die Aktie dann günstig in den Abverkauf hinein zu bekommen unter $200. Das dürfte hier dann auch so ein bisschen auf den Kursen lasten. Aber das Minus, muss man auch sagen, hält sich in Grenzen. Siemens Energy, der Top-Verlierer im DAX, aktuell mit einem Minus von etwa 2%. Gewinnerseite, Kiagen, Daimler Truck und Heidelberg Materials. Kiagen, generell sehr gutes Unternehmen aus dem Bereich Biotech und Forschung, also Laborausrüster. Ähnlich wie vielleicht Thermo Fisher, die wollte Kiagen ja auch mal übernehmen. Aber auch eine Sartorius in Deutschland zählt zu diesen Titeln. Und da muss man sagen, der Sektor, der wurde zuletzt natürlich stark durchgeschüttelt. Erst Boom aufgrund der Pandemie, dann, als die Pandemie vorbei war, quasi ein kleiner Bust und dementsprechend sind auch die Aktien gelaufen. Ich bleibe aber dabei, dass diese Aktien aus meiner Sicht auf dem derzeitigen Niveaus tendenziell eher kaufenswert sind und Kiagen, ja, unterstreicht das ja heute mit einem Plus von über 4%, mit einem Plus von über 5% sogar auf Platz 2 der Gewinnerliste, die Aktie von Daimler Truck Holding, also die LKW, die Nutzfahrzeugtochter von Daimler. Da muss man sagen, das Unternehmen hat Zahlen vorgelegt, die vom Markt ganz gut aufgenommen worden sind. Allerdings muss man schauen, wie das jetzt in Zukunft sich weiterentwickeln wird. Generell der Automarkt ist zwar schwierig, aber der Nutzfahrzeugmarkt, der lief zuletzt ganz gut. Auch Traton, die LKW-Tochter von VW, ist ja zwischenzeitlich zwar ein bisschen zurückgekommen, aber sieht generell besser aus wie die VW-Aktie selbst. Ja, und Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement, da muss man sagen, die ist schon seit längerer Zeit auf Kurs und hier profitiert man natürlich auch davon, wenn die Zinsen insgesamt weltweit wieder eher sinken, was tendenziell der Fall ist, egal was jetzt vielleicht kurzfristig ich eben gesagt habe und was wir da auch gesehen haben, dass die Renditen ja kurzfristig in den USA wieder etwas angezogen sind. Weltweit sinken die Zinsen, die Leitzinsen werden von nahezu allen Notenbanken der Welt gesenkt, wenn man jetzt mal die russische vielleicht außen vor lässt, die zuletzt deutlich erhöht haben. Und das wiederum dürfte natürlich die Bautätigkeit anregen und das spielt natürlich einer Heidelberg Materials in die Karten. Dementsprechend haben sie gute Zahlen, aber einen noch besseren Ausblick vorgelegt und die Aktie kann heute abheben, gewinnt knapp 8%. Und auch charttechnisch muss man sagen, hatte ich zuletzt ja schon darauf hingewiesen, sieht die Aktie gut aus und das wurde heute jetzt umgesetzt. Problem ist halt, der Chartausbruch erfolgte so über die 100, spätestens 105 Euro. Kursziel liegt so im Bereich 120 bis 125, aber die Aktie jetzt mit diesem Kurssprung halt schon über 115 gestiegen. Das heißt, das weitere kurzfristige Aufwärtspotenzial hält sich ein wenig in Grenzen. Dann weiter zum MDAX, der heute auch feiert, ein Plus von 340 Punkten knapp oder 1,3%, 26.678 Punkte. Problem nach wie vor, nach oben ist der Index noch nicht frei. Da müsste er eben über die Marke von 27.500 nachhaltig steigen und davon sind wir noch ein Stück entfernt. Wobei in Punkten sieht das natürlich mehr aus, wie es in Prozent ist, denn in Punkten würde man sagen, okay, da fehlen fast 1.000 Punkte. Prozentual sind das aber ja etwa 3% oder weniger wie 3% und dementsprechend bin ich nach wie vor durchaus optimistisch, dass der MDAX sich bald weiter ein bisschen verbessern kann. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite sehen wir heute Rational, TeamViewer und Lanxess. Ja, Rational hat auch eine schöne Rallye hinter sich. Heute gibt es mal hier eine auf den Deckel, ein Minus von knapp 4%. Aktuell ist natürlich auch so ein bisschen Berichtssaison und da gab es dann eben auch bei Rational heute Morgen Quartalszahlen, die vom Markt eben nicht ganz so positiv aufgenommen worden sind. Aber in erster Linie glaube ich tatsächlich, und das muss man immer aufpassen bei Quartalszahlen, oftmals melden Unternehmen gute Quartalszahlen, aber wenn die Aktien zuvor eben teilweise sehr, sehr gut gelaufen sind, kommt es trotzdem zu Gewinnmitnahmen. Bei Rational muss man sagen, die Aktie ist schon im Vorfeld der Zahlen ein bisschen schwächer gegangen, war im Top vor ein paar Wochen, so Ende Oktober noch knapp unter 950, ist dann in den letzten Tagen schon so in Richtung 900, knapp unter 900 gefallen, heute nochmal 3% Minus. Aber im längerfristigen Kontext muss man halt sagen, das Allzeithoch lag, glaube ich, im Bereich von etwa 1.000, etwas über 1.000, ist schon, glaube ich, 3 Jahre etwa her. Und damals war die Aktie natürlich dann auch recht teuer. Zwischenzeitlich ist sie dann tief gefallen, hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten massiv berappelt, fast wieder zurück an das alte hochgelaufen. Und dass es da jetzt kurzfristig mal ein bisschen schwächelt, ja, das ist jetzt nicht so überraschend, aber auch nicht so schlimm. Und aus meiner Sicht, ja, charttechnisch hat die Aktie vielleicht noch ein bisschen mehr Luft nach unten, kann noch vielleicht so 20, 30 Euro weiterfallen Richtung 825. Aber tendenziell sind solche Rücksetzer bei Rational eher kaufenswert. TeamViewer, die hatten gestern eine Meldung, dass das Umsatzwachstum jetzt nicht so berauschend ausfallen wird, etwas geringer als erwartet, aber dafür kann man bessere Margen rausholen und damit die Gewinnentwicklung verbessern. Das wurde von vielen Analysten eigentlich positiv eingeschätzt, diese Meldung. Da hat man gesagt, okay, das schwächere Wachstum beim Umsatz, da sollte man einfach ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber die Aktie ist gestern schon deutlich unter Druck geraten und heute verliert sie nochmal 4%. Also ganz so easy scheinen zumindest die Anleger das nicht zu nehmen. Und charttechnisch muss man sagen, die Aktie ist zuletzt bis über 13,50 € gelaufen. In diesem Bereich 13,50 € lag ein charttechnischer Widerstand. Der konnte aber nicht dynamisch geknackt werden. Und jetzt in den letzten Tagen ging es deutlich zurück. Aktuell stehen wir im Bereich 11,20 €. Da liegt jetzt wiederum eine charttechnische Unterstützung. Also insofern, die Aktie muss man kurzfristig im Auge behalten. Aber wenn sie so im Bereich 11,20 €, 11,50 € sich einigermaßen halten kann, dann könnte das hier auch eine antizyklische Kaufchance bei der Aktie eben sein. Ja, und der Tagesverlierer mit einem Minus von fast 6%, die Lanxess aus der Chemiebranche. Und da muss man sagen, Chemieaktien hatten es ja gestern schon schwer. BASF stand gestern auch unter Druck. Und heute sieht die Sache nicht besser aus. Lanxess hat auch Quartalsbericht vorgelegt. Der wird jetzt nicht so positiv aufgenommen. Goldman Sachs Analysten beispielsweise bezeichnet ihn als gemischt bis schwach in den Details. Dementsprechend Analysten erhöhen jetzt hier nicht gerade reihenweise ihre Kursziele und sprechen starke Kaufempfehlungen aus, sondern eher im Gegenteil. Und das wird dann eben an der Börse auch umgesetzt. Anleger sehen das ähnlich, verkaufen eher und dementsprechend Lanxess heute der Tagesverlierer. Generell muss man sagen, Lanxess ist an sich gar kein so schlechtes Unternehmen, aber man hat eben den Standort Deutschland. Und wenn man es nicht irgendwie schafft, zumindest mittelfristig, diesen Standort, der wirklich von dieser Ampel ja noch weiter beschädigt wurde, zu verlassen, insbesondere die hohen Energiekosten damit dann abstreifen kann, dann wird es jedes Chemieunternehmen schwer haben und BASF beispielsweise ist ja schon massiv dabei, hier ins Ausland zu verlagern. Ja, die Tagesgewinner sind die Aktien von Carl Zeiss Meditec, Nemetschek und der ThyssenKrupp. Carl Zeiss Meditec hatte zuletzt ja auch teilweise heftig gelitten und die Aktie regelrecht abgestürzt. Ich hatte mich dennoch mehrfach positiv zu ihr geäußert, denn generell muss man sagen, ist das ein gutes Unternehmen. Das Problem, was man hier so ein bisschen hatte, war, dass sie sehr stark in China sind und da läuft es halt nicht. Dementsprechend die Aktie halt deutlich zurückgekommen. Aber jetzt scheinen die Anleger langsam wieder Vertrauen zu fassen, auch nach den chinesischen Konjunkturprogrammen, die ja zuletzt gemeldet wurden. Und einige Analysten haben die Aktie zuletzt dann auch so ein bisschen in den Fokus genommen und tendenziell eher aufgestuft, auch wenn es heute sogar eine Abstufung gab. Und die Aktie, wie gesagt, kann heute dann über 6, fast 7% zulegen, ist damit aber trotzdem nur auf Platz 3 der Gewinnerliste im MDAX. Denn auf Platz 2 die Aktie von Nemetschek. Die hat sich zuletzt auch ein bisschen schwer getan. Im Bereich 100 € lag ein charttechnischer Widerstand. Der konnte nun heute geknackt werden. Das ist charttechnisch schon mal sehr, sehr schön, denn damit wurde ein Kaufsignal generiert mit Kursziel 120. Und der Auslöser für die heutige Kaufpanik, muss man schon vielleicht so ein bisschen sagen, das waren die aktuellen Quartalszahlen, die bei Nemetschek, ja, wie fast immer, sehr, sehr positiv aufgenommen worden sind. Die Aktie jetzt bei 107,50 €. Kurzfristig, wenn es nochmal Richtung 105 geht, wäre das eigentlich eine Kaufchance. Wie gesagt, Kursziel liegt so bei 120 alleine aus charttechnischer Sicht. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von ThyssenKrupp, die fast 9% zulegen kann. Hier muss man sagen, übergeordnet ist das eine Aktie im Abwärtstrend, also ein eher Flop-Wert, den man nicht unbedingt kaufen sollte. Hinzu kommt, dass bei ThyssenKrupp vieles ja auf der Kippe steht. Zuletzt teilweise gab es ja da auch Streitereien. Man hat dann auch diese Tochter Nucera, die im Wasserstoffbereich unterwegs ist und die man an die Börse gebracht hat, was damals ja auch gefeiert wurde. Aber dann wurde auf der HV gesagt, ja, man will in Zukunft zwar Stahl in Deutschland mit Grün herstellen, das heißt mit Wasserstoff, aber man weiß noch gar nicht, wie man den Wasserstoff zu den Hochöfen, zu den Werken bringen soll. Was natürlich auch eine etwas komische Aussage ist, wenn man eine eigene Wasserstofftochter hat. Also wenn die die Kompetenz dafür nicht haben, wer hat sie denn dann und was ist das denn eigentlich dann für ein Unternehmen? Dementsprechend Nucera ja nach dem Börsengang mehr oder weniger abgestürzt, nach der Anfangseuphorie mittlerweile halbiert. Generell halte ich ja ohnehin wenig von Wasserstoffwerten und ThyssenKrupp ebenfalls abgestürzt. Jetzt kommt es zu einer deutlichen Erholung, heute fast 9% plus. Man muss voraussagen, dieses Plus, ja, diese Erholung kommt mehr oder weniger fast schon ausgehend von Allzeittiefständen. Das Allzeittief oder zumindest Vieljahrestief hat man ja erst vor wenigen Wochen, so Mitte, um meinen Geburtstag rum im September, im Bereich unterhalb von 2,80 € gesehen. Die Aktie hat sich seitdem berappelt. Charttechnisch muss man aber sagen, sieht das tatsächlich kurzfristig noch nach weiterer Erholung aus. Wenn die Aktie nachhaltig über 3,50 € bringen kann, aktuell steht sie ja 3,55 €, dann könnte es ja eine Erholung in Richtung 4,20, 4,25 noch geben. Aber viel mehr sehe ich dann da auch nicht. Und generell, wer da drin ist, wer vielleicht auch kurzfristig eingestiegen ist, dem gratuliere ich natürlich zu seinen Gewinnen. Die kann er auch noch ein bisschen laufen lassen. Aber tendenziell, wenn es hier weiter nach oben geht, würde ich mich auch relativ schnell von der Aktie wieder trennen, weil sie eben langfristig ein klar schlechter und klarer Underperformer ist. Ja, dann weiter zum S-DAX, der heute ebenfalls knapp 230 Punkte oder knapp 1,75% zulegen kann, 13.385. Da muss man sagen, der S-DAX war lange Zeit ja eher stark, zuletzt dann aber deutlich schwächer mutiert und ja, so ein bisschen das Gegenteil vom M-DAX, der lange Zeit sehr, sehr schwach unterwegs war und zuletzt dann ein bisschen stärker aufgebaut hat. Hier muss man sagen, heute auf der Verliererseite die Aktien von MLP, von Auto1 Group oder Auto1 Group und Süß Microtech. MLP kann ich wenig zu sagen, die waren ja vor etlichen Jahren auch mal im DAX, so ein Finanzdienstleister, eine Aktie, die ich aber wenig verfolgt habe. Heute geht es hier um gut 1,5% nach unten. Mag sein, dass es hier vielleicht auch, ich schaue mal gerade, vielleicht sehe ich das, Quartalszahlen oder so gegeben hat. Ja, gab sogar eine Prognoseerhöhung, aber Anfang Oktober schon. Ja, okay, also keine Ahnung, was da dahinter steckt. Das minus 1,5% ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber MLP, auch eine Aktie, die jetzt nicht zu den ganz erfolgreichen gehört. Es war mal anders, sie waren mal über viele Jahre, ja, wurde die Aktie von Euphorie begleitet. Das hat damals sogar für ein kurzes Gastspiel im DAX gesorgt, aber da ist man auch lange raus. Und mittlerweile ist man ja sogar in den S-DAX, also quasi in die Regionalliga, in die dritte Liga abgestiegen und nicht mal mehr im M-DAX. Also von daher eine Aktie, wie gesagt, die ich schon lange nicht mehr verfolge. Anders sieht das bei den anderen beiden aus, Auto1 oder Auto1 Group und Süß Microtech. Auto1 hatte ich ja mehr oder weniger auch zu den Tiefständen sehr positiv besprochen. Es gab dann auch sehr positive Meldungen. Die Aktie hat sich in der Zwischenzeit teilweise verdoppelt. Jetzt kommt es da auch mal zwischenzeitlich zu ein paar Gewinnmitnahmen. Das ist ganz normal. Generell bleibe ich dabei. Das Unternehmen hat einen Fehler gemacht. Wobei, ja, ob das jetzt ein Fehler war, sei dahingestellt. Aber man ist dann die Börse gegangen, als dort Euphorie geherrscht hat. Und dementsprechend, ja, konnte man natürlich seine Aktien teuer platzieren. Aber sie sind dann auch auf absurde Kurshöhen gestiegen von über 50 Euro. Und dann war die Euphorie vorbei und dann hat man genauer hingeschaut und hat gesehen, ja, das ist zwar eigentlich ein Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell, aber der Börsenwert ist natürlich absurd hoch und dann wurde die Aktie in Grund und Boden gehämmert und das ist an der Börse halt oftmals so, es wird nach oben, aber es wird dann anschließend auch gerne nach unten übertrieben oder umgekehrt, erst nach unten, dann nach oben und das haben wir hier gesehen, also Kurse von 50 oder 55, die sehen wir wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht, aber Kurse teilweise von unter 5, das war auch Quatsch. Und mittlerweile, wie gesagt, zwischenzeitlich mal auf etwa oder etwas über 10 sogar gestiegen. Jetzt in den letzten Wochen ging es tendenziell ein bisschen bergab. Kann sein, dass es noch einen Tick weiter abwärts geht. Aber generell muss man schon ganz klar sagen, dass hier die Aktie von Auto1 Group aus meiner Sicht eher eine Aktie ist, die ich bei Dips, bei Rücksetzern weiterhin auf der Kaufliste habe. Und bei Süß Microtech so ein bisschen das umgekehrte Bild. Hier gab es KI-Euphorie, deswegen die Aktie zwischenzeitlich auf bis zu 70 Euro nach oben geschossen, hatte sich vervielfacht. Jetzt entweicht die Euphorie so ein bisschen, jetzt schaut man hier mal genauer hin, auch auf das Zahlenwerk und erkennt dann, letztendlich ist es ein Chip-Maschinenbauer und damit ein Maschinenbauer, also ein, wenn man so will, auch so ein bisschen Hardware-Unternehmen und dafür war da zu viel Euphorie drin und jetzt platzt so ein bisschen die Blase. Man muss sagen, Süß Microtech, ein Unternehmen, das ich auch schon seit neuer Marktzeiten kenne, das immer mal wieder solche Phasen erlebt hat, wo Euphorie war, aufkam und die Aktie durch die Decke gegangen ist, aber das hielt meistens nicht lange und anschließend ging es dann auch wieder deutlich nach unten, also sehr zyklischer Wert auch und ich bleibe dabei. Zu Kursen auch von 50 Euro und mehr würde ich die Aktie nicht kaufen. Genauso wie ich damals bei iXtron gewarnt habe, habe ich das ja auch bei Süß Microtech getan. Aber was ich auch an dieser Stelle ganz klar betonen möchte, das Unternehmen an sich ist okay. Also das ist kein schlechtes Unternehmen und das ist kein Pleitekandidat und so weiter. Das Problem war einfach nur, hier war zu viel Euphorie drin und die Kurse waren zu hoch, so ähnlich wie die Kurse von über 50 Euro bei Auto1 Group. Und ja, irgendwann ja, musste halt man sich als Anleger auch der Realität widerstellen und dann werden solche Aktien auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, die Gewinnerseite Salzgitter, Dürr und CompuGroup. Salzgitter, muss man sagen, gab es gestern die Meldung, da könnte es ein Übernahmeangebot geben von Großaktionären, die das Unternehmen dann vielleicht sogar am Ende von der Börse nehmen könnten, wobei das, glaube ich, nicht der generelle Plan erst einmal ist. Muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Die Aktie gestern natürlich mit einem euphorischen Kurssprung, gab dann zwischenzeitlich aber auch schon Intraday ein paar Gewinnmitnahmen. Heute geht es nochmal um 8,5% nach oben in Richtung 19 Euro. Salzgitter auch so ein Unternehmen, ja, das ist so ein bisschen wie MLP. Wenn man das mal richtig trifft, wenn man es vielleicht Ende letzter Woche gekauft hat mit diesem Übernahmeangebot, dann konnte man kurzfristig auch hier große Gewinne machen. Aber es ist kein Unternehmen, das jetzt langfristig solide bei Umsatz und Gewinn wächst und dementsprechend ist das auch kein Aktienkurs, der solide steigt, sondern das ist sehr, sehr zyklisch und tendenziell geht es langfristig eher abwärts. Dann Dürr ebenfalls. lange Zeit Autozulieferer, ist mit den Autobauern nach China gegangen mit seinen Lackieranlagen, hat dann regelrecht profitiert, war auch sehr viel Euphorie, sowohl was die Geschäftsentwicklung anging und auch an der Börse. Die Aktie teilweise, glaube ich, sogar damals in Richtung 100 Euro gestiegen. Aber jetzt sieht man ja, der Boom in China, der deutschen Autobauer, ist vorbei. Und das hat man dann auch bei Dürr gesehen. Die Aktie auch wieder in sich zusammengefallen. Zuletzt teilweise unter 20. Jetzt steigt sie heute mal über 8%. Kann durchaus immer mal wieder zu Kursschüben nach oben kommen. Auch ein sehr zyklischer Wert eigentlich, wenn es da eben nicht so eine Sondersituation wie damals der China-Boom bei den Autobauern eben der Fall war, gibt. Und auch keine Aktie, die ich mir jetzt unbedingt ins Depot legen würde und schon gar nicht an einem Tag, wo sie fast 9% nach oben springt. Aber der Tagesgewinner, die Aktie von CompuGroup Medical, die gewinnt sogar fast 10%. Und hier muss man sagen, die Aktie ist ja komplett verprügelt worden. In dem Fall auch zu Recht, weil der alte Vorstand, der alte CEO, keinen guten Job gemacht hat, insbesondere auch katastrophal teilweise kommuniziert hat. Aber jetzt gab es auch hier wohl Quartalszahlen und die sind ganz gut ausgefallen. Die lassen Anleger so ein bisschen erleichtert in die Zukunft blicken und die Aktie kann heute fast 10% zulegen. Generell muss man sagen, die Aktie ist natürlich so stark zusammengeprügelt worden, dass es dann wieder so eine Übertreibung eher nach unten gewesen. Ich glaube, dass sie mittelfristig auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre vielleicht sogar Verdopplungspotenzial und mehr hat. Und was man sagen muss, in der Vergangenheit gab es ja auch hier Kritik, weil der Unternehmensgründer, der immer noch als Großaktionär da an Bord ist, Frank Gotthardt, der soll ja auch hinter NIOS und so weiter stecken. Ich glaube, er hat das mittlerweile auch offiziell eingeräumt, dass er das Ganze da mit finanziert hat und Julian Reichelt da seine Arbeit unterstützt. Und das ist ja ein böser Rechtspopulist, wie wir wissen. Und das hat natürlich dann hier teilweise auch so ein bisschen belastet. Aber mittlerweile scheinen sich die Anleger davon so ein bisschen frei zu machen. Die Aktie heute passt 10% im Plus. Und hier könnte tatsächlich ein Turnaround auf dem Plan stehen. Und das wäre natürlich wünschenswert. Und die Aktie könnte dann, wie gesagt, mittelfristig deutlich höher gehen. Ja, dann noch der TecDAX heute mit einem Plus von über 70 Punkten oder mehr als 2%. 3.385 etwa, nach wie vor 3.350 plus minus 100. Das ist so die Trading Range und die entscheidenden Marken. Generell der TecDAX sieht nach wie vor nicht besonders bearish aus, aber die Bullen konnten halt auch noch nicht abliefern. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Nordex, TeamViewer und Süß Microtech. Süß Microtech, TeamViewer hatten wir schon. Nordex, es gab kürzlich eine heftige Gewinnwarnung von Vestas Wind. Das ist der Weltmarktführer im Windkraftbereich. Und wenn die schon waren, dann wird es meistens kritisch für die ganze Branche. Das scheinen immer mehr Anleger auch zu sehen. Generell hatte ich mich in der Vergangenheit schon öfter negativ zu Nordex geäußert. Und das kommt jetzt auch wieder zum Tragen. Die Aktie zuletzt doch deutlich zurückgekommen. Jetzt muss man sagen, nachdem sie schon so stark gefallen ist, ob es da noch so viel tiefer kurzfristig zumindest geht, muss man sehen. Aber ein Kaufkandidat ist sie definitiv auch nicht. Gewinnerseite Nemetschek, Evotec und CompuGroup Medical. CompuGroup und Nemetschek schon besprochen. Bleibt noch Evotec. Die hatten gestern Zahlen, sind daraufhin um 16% eingestürzt, auch weil der Ausblick einigen nicht gepasst hat. Jetzt scheint man aber nochmal genauer hingeschaut zu haben und heute kommt es dann zum Comeback. Die Aktie gewinnt fast 8%. Damit sind natürlich die gestrigen Kursverluste noch nicht ausgeglichen und auf 2 oder 3 Tage gibt es sowas wie einen Abwärtstrend. Aber generell, Evotec ist ja nach dem unrühmlichen Abgang von Dr. Werner Landthaler zum Jahreswechsel 2023-24, der da irgendwelche Insider-Transaktionen gemacht hat, die er dann nicht gemeldet hatte und dann seinen Hut nehmen musste, ist die Aktie ja komplett in sich zusammengefallen. Aber das scheint sich jetzt so ein bisschen zu stabilisieren. Auch hier scheint es größere Chancen für ein Comeback zu geben. Insbesondere, wenn man in die Zahlen reinschaut, dann hat man dieses Segment Just Evotec oder so heißt das, glaube ich, in den USA. Und das Unternehmen, das man damals zugekauft hat. Und da gibt es doch ein sehr, sehr starkes Wachstum, muss man sagen. Zudem geht es da auch in Richtung Gewinnzone. Das heißt, man hat dann eine Tochtergesellschaft, die das Unternehmenswachstum befeuert und die man im Zweifel, wenn man mal Geld bräuchte, vielleicht auch ausgliedern und selber an die Börse bringen könnte. Also das war definitiv eine Akquisition, damals auch unter Dr. Landthaler, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, die letztendlich ein Treffer war. Und insgesamt muss man mal schauen, Evotec scheint sich zu stabilisieren und generell bin ich jetzt nicht so negativ für das Unternehmen und damit die Aktie gestimmt. Ja, damit zum US-Markt. Der handelt natürlich derzeit nicht. Der Dow Jones, wie gesagt, gestern mehr als 1500 Punkte oder knapp 3,6% gewonnen. 13.730, wenn man so will. Der Schlusskurs genau genommen 729,93. Verliererseite gestern Procter & Gamble, Home Depot und Nike sind alles eher amerikanische Konsumwerte, die aber viel, insbesondere Nike, natürlich im Ausland produzieren lassen. Und wenn Trump da natürlich mit Zöllen operiert, dann könnte das für die ein Problem werden. Deswegen Diese Aktien gestern alle tendenziell eher auf der Verliererseite. Procter & Gamble knapp 3%, Home Depot auch knapp 3%, Nike sogar 3,4%. Generell Procter & Gamble solide, würde ich als langfristiges Investment immer sehen und würde mich von kurzfristigen Kursschwankungen nicht irritieren lassen. Home Depot, muss man auch sagen, zuletzt stark nach oben gelaufen, dass es da auch mal zu ein paar Gewinnmitnahmen kommt. Ist da auch nicht so unlogisch. Hinzu kommt, zuletzt wurde das Geschäft so ein bisschen angefeuert durch die Hurricanes. Die Hurricane-Saison ist jetzt vorbei. Um Weihnachten rum macht man vielleicht auch ein bisschen weniger zu Hause. Da sind dann eher Feiertage und da faulenzt man halt ein bisschen. Das heißt, da rennt man dann auch nicht unbedingt zu den Baumarkt. Also generell nach wie vor sehr solides, sehr gutes Unternehmen, sehr gute Aktie. Aber dass es da kurzfristig auch mal ein bisschen abwärts geht, ist jetzt auch nicht das ganz große Ding. Und Nike, wie gesagt, dürfte unter den Plänen, den Wirtschaftsplänen von Trump tendenziell vielleicht eher leiden. Es sei denn, sie holen die Produktion in die USA zurück und dementsprechend, zumal das Unternehmen ja ohnehin so ein bisschen angeschlagen ist und da der CEO jetzt auch ausgetauscht wurde, da wird es wohl noch ein bisschen dauern. Die Gewinnerseite hingegen Caterpillar, JP Morgan, Goldman Sachs. Caterpillar Rohstoff könnte unter Trump auch profitieren. Der will ja beispielsweise gerne auf Kohle und Öl und so weiter immer setzen und Caterpillar macht sein Hauptgeschäft sogar im Rohstoffsektor, neben dem Bereich, was weiß ich, Immobilien und sowas, wo man natürlich auch irgendwelche Raupen und sowas braucht oder für Straßen, Planierraupen und so weiter. Aber hauptsächlich tatsächlich im Rohstoffsektor, das heißt, man ist auch sehr stark von dem abhängig und der dürfte, wie gesagt, unter Trump eher prosperieren oder stärker prosperieren und deswegen auch nicht unlogisch, dass die Aktie hier stark gestiegen ist. Und die Banken, die würden sich natürlich über Deregulierung freuen. Auch Mergers and Acquisitions dürfte dann anziehen, was auch für die Banken gut ist. Und dass die Banken Finanzwerte das gestern gefeiert haben, ja, das ist nun wirklich da muss man kein Genie sein, um das nachvollziehen zu können. Aber auch an der Nasdaq ging es eben deutlich nach oben, nämlich über 500 Punkte, sogar über 550 Punkte, 553,88 auf 20.781,33, war ein Plus von 2,74%. Verliererseite der American Electric Power Company aus dem Energiesektor, da gab es auch mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell sind diese Werte ja zuletzt eher positiv, eher gut gelaufen und dass da jetzt auch mal so ein bisschen die Euphorie abebbt und es mal zu Gewinnmitnahmen kommt, ist jetzt nicht so verwunderlich. Dann Dollar Tree, denen geht es generell schlecht. Die Aktie war aber zuvor auch nach oben gesprungen, weil der CEO aufgrund, weil es ihnen eben so schlecht geht, seinen Abgang verkündet hatte. Ein neuer CEO wurde da vorgestellt, beziehungsweise, glaube ich, ist erstmal ein Interims-CEO. Deswegen die Aktie kurzfristig ein bisschen angesprungen und das wurde dann sofort wieder mitgenommen. Generell muss man sagen, Dollar Tree geht es natürlich alles andere als gut und da muss man noch schauen, ob und wann da der Turnaround kommt. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Super Microcomputer und da ist ja die Geschichte, glaube ich, mittlerweile allgemein bekannt. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder auch gewarnt, als viele die Aktie euphorisch empfohlen haben, dass es hier in der Vergangenheit schon Probleme gab, auch mit der Bilanz, mit Vorständen und so weiter. Darüber wurde aber hinweggesehen. Man hat gesagt, KI und man ist ja sehr eng an Nvidia dran und so weiter und da boomt das Geschäft. Jetzt musste man dann kürzlich sogar vermelden, dass der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young das Mandat aufgekündigt hat. Man sucht jetzt einen neuen, das dürfte sehr schwer sein. Wer prüft und vor allen Dingen testiert die Bilanzen? Und ohne ein solches Testat kann es aber sogar sein, dass die Aktie irgendwann von der Nasdaq delistet wird. Und das wäre natürlich das absolute Horror-Szenario. Also insofern, da geht es derzeit wild drunter und drüber. Die vorgelegten Zahlen, die waren jetzt auch nicht besonders berauschend. Der Ausblick war mau. Da könnte allerdings auch schon durchschlagen, dass eben dieser Wirtschaftsprüfer hingeschmissen hat. Denn natürlich auch die Kunden überlegen sich, ja, was geht denn da bei dem Unternehmen gerade ab? Und gibt es da vielleicht größere Probleme? Ist das so eine Art amerikanische Wirecard? Gibt es das Unternehmen dann in 2 Jahren noch? Und dann gehen die Kunden eben gerne mal zur Konkurrenz. Dell und HP Enterprises konnten eben profitieren und Supermicro, da geht es, wie gesagt, wild drunter und drüber. Gewinnerseite hingegen Old Dominion Freight Line, Global Foundries und Tesla. Old Dominion Freight Line in Amerika wird schon spekuliert, wenn unter Trump die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt, dann wird natürlich auch mehr Ware hin und her geschickt. Das ist natürlich gut für die Trucker-Branche und dementsprechend Old Dominion Freight Line, einer der größten Werte doch, der konnte gestern 11% zulegen. Dann Global Foundries aus dem Chipsektor, die um 13% zulegen konnten. Da habe ich mich jetzt nicht näher mit befasst. Und der Tagesgewinner, und das ist natürlich auch wieder relativ logisch, da muss man nicht Einstein sein, warum die Aktie so stark zulegen konnte. Tesla mit einem Plus von 15%. Auf der einen Seite kann man zwar sagen, okay, Trump jetzt nicht der große Elektroauto- und regenerative Energien-Fan, aber Tesla-Chef Tesla-Chef muss man ja sagen, Gründer ist er ja nicht. Elon Musk hat eben Donald Trump sehr, sehr stark im Wahlkampf unterstützt, gerade auch über Twitter, dass er jetzt X heißt Und er soll ja auch eventuell einen mindestens Beraterposten in der Trump-Regierung bekommen. Wie gesagt, da Bürokratie, Deregulierung und so weiter das Thema, Bürokratieabbau natürlich. Und dass dann natürlich Tesla von der Trump-Wahl eben so stark profitieren konnte, das ist jetzt hier kein großes Wunder. Da kann man sich eher noch vielleicht ein bisschen fragen, warum es nur 15% am Ende waren. Und generell muss man sagen, Elon Musk hat da auch mal wieder persönlich alles richtig gemacht. Er hat, glaube ich, 120 Millionen Dollar auch für Donald Trumps Wahlkampf gespendet. Aber Tesla mit diesem Kurssprung gestern und wenn man sich dann das Aktienpaket von Elon Musk sich anschaut, da hat er mehr als 10 Milliarden, wahrscheinlich sogar mehr als 15 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Also das war ein gutes Investment, 120 Millionen investieren, 15 Milliarden und mehr rausholen, wenn man so will. Da kann man definitiv nicht meckern. Ja, und damit bin ich dann auch für heute durch. Der Podcast von der Länge her, glaube ich, einigermaßen wie immer. Und hoffe, dass euch der Podcast dann auch gefallen hat, auch wenn er jetzt mal zu einer ungewöhnlichen Zeit kam. Und das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Die Verabschiedung möchte ich dann auch nicht mehr zu lange machen, sondern sage dann an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.